NDR Info. Echo des Tages.
Herzlich willkommen zu unserem ausführlichen Nachrichtenüberblick auf NDR Info und WDR 5. Ich bin Peter Stein und das sind einige unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Regierungserklärung in Berlin. Bundeskanzlerin Merkel bekräftigt vor dem EU-Gipfel ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik. Dazu hören Sie auch den Kommentar hier im Echo des Tages. Strikterer Kurs in Wien. Österreich will nur noch 80 Asylanträge pro Tag zulassen. Und Spannung in Gent. In der Fußball-Champions League trifft Wolfsburg auf den belgischen Meister. Zunächst aber müssen wir in die Türkei schalten. Von dort haben uns vor wenigen Minuten Meldungen erreicht, dass es eine schwere Detonation in Ankara gegeben hat. Thomas Bormann ist unser Korrespondent in der Türkei und mir jetzt live zugeschaltet. Was können Sie uns bisher schon sagen?
Also es ist schon klar, dass es ein Terroranschlag war hier in Ankara, und zwar mitten in der Hauptstadt im Herzen des Regierungsviertels Çankaya. Dort ist vermutlich eine Autobombe explodiert, direkt vor der Kommandantur der türkischen Luftwaffe. Das sagte der Gouverneur der Provinz Ankara. Und er sagte auch, mindestens 5 Menschen seien dabei getötet worden und mindestens 10 verletzt. Dort vor der Kommandantur parkten auch einige Militärbusse. Es fuhr wohl auch gerade ein Militärkonvoi dort vorbei, also wahrscheinlich ein gezielter Anschlag gegen die türkische Armee. Wer diesen Anschlag verübt hat, das ist noch völlig unklar. Es gibt also bisher auch kein Bekennerschreiben. Die meisten türkischen Fernsehsender haben ihr Programm unterbrochen und sie zeigen Live-Bilder aus Ankara. Man sieht, wie dort eine Rauchsäule über der Stadt steht. Es brennt immer noch, weil durch die Autobombe wahrscheinlich einige geparkte Autos, vielleicht auch vorbeifahrende Autos in Brand gesetzt wurden, auch Kleinbusse, und die brennen immer noch lichterloh. Man sieht, dass dort viele Feuerwehrfahrzeuge, viele Krankenwagen im Einsatz sind. Also ein chaotisches Bild im Moment in Ankara, aber fest steht, schon wieder ein Terroranschlag in der Türkei. Im Januar gab es ja den Anschlag in Istanbul, im Oktober beim Anschlag in Ankara mehr als 100 Tote und jetzt heute Abend also schon wieder ein Anschlag in der türkischen Hauptstadt.
Das waren erste Informationen zu den Explosionen in Ankara von unserem Korrespondenten Thomas Bormann live zugeschaltet. Und damit kommen wir nach Deutschland. Lange galt Angela Merkel als unantastbar, unumstritten in der eigenen Partei und beim Wähler beliebt wie kaum ein anderer Regierungschef zuvor. Doch dann kamen mehr und mehr Flüchtlinge nach Europa und Deutschland, und Merkel sagte, wir schaffen das. Seither wächst der Druck auf sie, ständig. In der eigenen Partei rumort es, die Zustimmungswerte in der Bevölkerung bröckeln und die europäischen Partner gehen auf Distanz. Vor dem morgen beginnenden EU-Gipfel in Brüssel gab sie heute eine Regierungserklärung ab, in der sich Merkel unbeirrt zeigte, wie Christoph Prössel berichtet.
Sie bleibt sich treu. Bundeskanzlerin Merkel formulierte, was sie bereits an anderer Stelle gesagt hat. Keine Kurskorrektur, noch nicht einmal die Andeutung dazu. Im Gegenteil. Sie begründete ihre Politik erneut recht persönlich.
Trotz aller kritischen Umfragen, über 90% der deutschen Bevölkerung sagen nach wie vor, wer vor Terror, Krieg und Verfolgung flieht, soll in Deutschland die Möglichkeit der Aufnahme und des Schutzes haben. Ich finde das wunderbar.
Merkel versuchte, die Flüchtlingspolitik nicht in den Mittelpunkt ihrer Rede zu stellen, dem Thema also nicht noch mehr Schwung zu geben, als es eh schon hat. Sie eröffnete mit den Vorschlägen, denen die 28 Mitgliedstaaten zustimmen müssen, um Großbritannien den Verbleib in der Union schmackhaft zu machen, auch ab morgen Thema auf dem Gipfel in Brüssel. Erst im zweiten Teil ihrer Rede kam sie auf die Flüchtlingspolitik zu sprechen.
Erfolg und Misserfolg dieses Rates entscheiden sich wahrlich nicht an der Frage der Kontingente. Auf dem Rat geht es nicht um die Vereinbarung von Kontingenten. Wir machten uns in Europa auch lächerlich. Nach den 160.000, die wir vereinbart haben, die noch nicht einmal ansatzweise verteilt sind, am Freitag obendrauf Kontingente zu beschließen. Das wäre der zweite Schritt vor dem ersten.
Und sonst auch nicht viel Neues. Die Fluchtursachen müssen bekämpft werden. Der Krieg in Syrien müsse beendet werden. Dauerhaft kämen nur weniger Menschen nach Deutschland, wenn die Politik dort ansetze. Verhalten kritisierte Merkel die russischen Bombardements und lobte den türkischen Partner. Die versprochenen 3 Milliarden Euro aus der Europäischen Union sollten bald fließen, um beispielsweise Schulen und Infrastruktur in den Flüchtlingslagern zu errichten. Und Merkel erinnerte an den gerade erst beschlossenen Einsatz von NATO-Schiffen in der Ägäis.
Es gibt großen Bedarf, eine Küste, die 900 Kilometer lang ist, systematisch zu überwachen und nach Booten auch und Boote sozusagen aufzubringen, die illegal Flüchtlinge von einer Seite auf die andere bringen. Das kann natürlich diese Mission nur in Kooperation mit der türkischen Küstenwache erfolgen.
Was nicht allen reicht. Doch Einknicken der Kanzlerin, Schlagbäume in Europa, Obergrenzen, das hatte auch niemand erwartet. Und so blieb es weitgehend still im Lager der Kritiker von CDU und CSU. Demonstrativer Beistand von der SPD, Fraktionschef Oppermann warf CSU-Chef Horst Seehofer vor, die Bürger im AfD-Stil zu verunsichern. Und Gerda Hasselfeld, CSU-Landesgruppenchefin, konnte das dann auch nicht unkommentiert stehen lassen.
Und es wäre auch hilfreich, nicht nur für das Klima in der Koalition, sondern auch für die Sache, wenn Äußerungen von Unionsministerpräsidenten, im Besonderen von dem aus Bayern, nicht falsch interpretiert werden und die falschen Interpretationen dann auch noch in diesem Haus vom Koalitionspartner wiederholt werden, meine Damen und Herren.
Für die Opposition geht es noch um ganz andere Sachen. Europa im Großen und Ganzen. Sarah Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende der Linkspartei.
Der europäische Scherbenhaufen, das ist zum einen der Scherbenhaufen neoliberaler Verträge, der Scherbenhaufen einer undemokratischen, konzerngesteuerten Technokratie. Aber es ist auch der Scherbenhaufen einer Arroganz, die, wie Herr Kauder das einmal so unnachahmlich formuliert hat, ganz Europa Deutsch sprechen lassen wollte.
Und auch die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, kritisierte die Regierung. Jeden Tag gebe es einen neuen Streit.
Leider, Frau Merkel, Sie haben Ihren Laden nicht im Griff und Herr Gabriel macht noch mit dabei.
Christoph Prössl berichtete über eine unbeirrte Kanzlerin und die Kritik der Opposition. Doch was ist vom Kurs von Angela Merkel zu halten, gerade mit Blick auf den anstehenden EU-Gipfel? Hören Sie dazu einen Kommentar von Dietmar Riemer.
Als warte Deutschland auf nichts Dringenderes, begann die Kanzlerin ihre Regierungserklärung mit einer länglichen Würdigung der britischen Wünsche nach Veränderungen in der EU und vermittelte sogleich den allgemeinen Eindruck, heute von mir nichts Neues. Schon gar nicht zum Thema Flüchtlinge. Nüchtern, geschäftsmäßig, im vertrauten Merkel-Sound, spulte die Kanzlerin ihr Programm ab. Hier spricht die Stimme der Vernunft, lautet ihre Botschaft. Der kommende Gipfel ist auch nur eine Etappe. Bis hierher und so weiter. Auch der Letzte soll es endlich merken, sie hat sich festgelegt. Es gibt nur einen Weg aus der Krise und der führt nicht an Zäune im Schengen-Raum, sondern über die Türkei. Sie vertrat das heute im Bundestag wieder mit einer Hartnäckigkeit, dass einem der Mund offen stehen bleibt. Die Kanzlerin warb auch nicht mehr für ihren Weg, sondern schilderte ihn lediglich ein weiteres Mal. Offensichtlich dabei völlig unbeeindruckt, was sich gerade in der EU an Widerstand gegen sie offen, sogar aggressiv organisiert. Die Kanzlerin setzte heute Mittag im Bundestag fort, was sie schon gestern, da eher noch beiläufig, begann. Sie nahm dem bevorstehenden Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs jenen Beigeschmack von Krise und High-Noon-Stimmung, der sich in den letzten Wochen in den Hauptstädten der EU-Staaten breit gemacht hat. Eine solche Umdeutung der Situation muss man erst mal bringen. Angela Merkel hat sich in den 10 Jahren ihrer Kanzlerschaft offensichtlich derart daran gewöhnt, dass ihre Politik anderen zum Schicksal wird, dass sie der immerhin auch mögliche umgekehrte Fall nicht anficht. Was ist das? Realitätsverlust vielleicht? EU-Kommissionspräsident Juncker, ein Kronzeuge ihrer Politik, sagt, Merkel habe mit ihrer Haltung die Geschichte auf ihrer Seite. Das werde sich noch zeigen. Damit trifft der Mann ins Zentrum der Merkel-Politik, soweit es um ihren Kampf für den Fortbestand der Europäischen Union geht, so wie wir sie immer kannten. Wer die aktuelle Schwundstufe der EU-Politik heute sieht, kann leicht auf die gefährliche Idee kommen, es handele sich nur noch um einen abgelebten Hohlkörper, dessen Vitalität sich in der Verteilung von Subventionen erschöpfe. Dass ausgerechnet eine Bundeskanzlerin mit DDR-Biografie sich damit nicht abfinden will, ist schon eine Pointe für sich. Angela Merkel hat heute jedenfalls im Bundestag ein weiteres Mal zu Protokoll gegeben, dass für sie die Geschichte der Europäischen Union noch lange nicht auserzählt ist.
Dietmar Riemer kommentierte. Angela Merkel tritt also nach wie vor für eine europäische Lösung in der Flüchtlingspolitik ein. Wie schwierig das jedoch wird, macht heute ein Blick nach Österreich deutlich. Während die Regierung in Wien anfangs noch an der Seite Merkels für ein Europa der offenen Grenzen eintrat, fährt sie nun einen restriktiveren Kurs. Heute verhängte sie eine Beschränkung für die tägliche Einreise von Flüchtlingen. Einzelheiten von Ralf Borchardt.
Österreich setzt seine restriktiven Schritte in der Flüchtlingspolitik inzwischen im Tagesrhythmus. Auf den Plan, auch am Brenner, dem wichtigsten Übergang von Italien, verschärfte Grenzkontrollen einzuführen, folgt die Ankündigung von Tageskontingenten für Flüchtlinge. Ab Freitag dieser Woche sollen sie laut Innenministerin Johanna Mikl-Leitner gelten. An Österreichs Südgrenze würden dann pro Tag nur noch höchstens 80 Asylanträge akzeptiert. Gleichzeitig würden pro Tag bis zu 3.200 Flüchtlinge zur Weiterreise nach Deutschland oder in andere EU-Staaten über die Grenze gelassen. Derzeit kommen deutlich weniger Flüchtlinge pro Tag in Österreich an. Die Regierung rechnet ab März oder April aber wieder mit einem Anstieg der Flüchtlingszahlen. Die doppelte Obergrenze für eigene Asylanträge einerseits und die Durchreise Richtung Deutschland andererseits soll stundenweise abgearbeitet werden. Wird einer der beiden Höchstwerte erreicht, soll die Grenze vorübergehend geschlossen werden. Ab wann nicht nur in Spielfeld an der Grenze zu Slowenien, sondern an bis zu 12 weiteren Übergängen möglicherweise Zäune gebaut werden und auch Soldaten zur Kontrolle eingesetzt werden, will der österreichische Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil noch nicht sagen.
Das wird man jetzt nicht so in der Prognose genau voraussagen können. Wir müssen beurteilen, wie reagieren die Flüchtlingsströme, wohin gibt es Ausweichbewegungen. Dann werden dort ganz gezielt diese Strukturen errichtet, die jetzt vorbereitet werden und dann auch dort die Kontrollen in dieser Intensität vorgenommen.
Zur Frage, ob die Regierung in Wien sich damit vom Ziel einer gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik verabschiedet, sagt Doskozil.
Also ich glaube, es war immer unsere Aussage und unsere Linie, dass natürlich eine gesamteuropäische Lösung das Richtige wäre. Und gerade Frontex wäre berufen gewesen und hätte ja schon lange den Auftrag, Personal an die Grenze zu schicken, auch hier die Hotspots entsprechend zu bedienen. Das funktioniert aber noch nicht. Das ist noch mittelfristig in weite Ferne gerückt. Und daher müssen wir jetzt national handeln. Das ist durchaus der Plan B, nicht der ideale Weg, aber es ist wichtig, hier zu signalisieren, dass nicht jeder ungehindert die Grenzen passieren kann.
Der stellvertretende Chef der angesprochenen Europäischen Grenzschutzagentur Frontex ist ebenfalls Österreicher. Bernd Körner, derzeit zu Gesprächen in Wien, widerspricht. Seine Position.
Es wird nicht nur nationale Maßnahmen brauchen, sondern es wird auch einen europäischen Ansatz brauchen. Weil wenn ich mich nur auf nationale Maßnahmen beschränke, werde ich mit dem Migrationsproblem wahrscheinlich keine größeren Veränderungen herbeiführen. Ich glaube, es ist unbestritten, dass sich mit grenzpolizeilichen Maßnahmen ein Migrationsthema nicht erfolgreich bewältigen kann. Wir haben entsprechende Fluchtgründe und solange die Fluchtgründe weiter bestehen, kann ich im Prinzip tun, was ich will. Ich werde möglicherweise Verdrängungen erzielen. Diese Verdrängungen werden an andere Stellen gehen, aber ich werde am Ursprung des Problems nichts ändern.
Ralf Borchardt berichtete über den schärferen Kurs Österreichs in der Flüchtlingspolitik. Es ist 18.43 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Was auch immer beim EU-Gipfel herauskommt, eines ist klar. Damit sich weniger Menschen aus Syrien, den Maghreb-Staaten oder Afghanistan auf den Weg nach Europa machen, müssen die Fluchtursachen beseitigt werden. Und das hätte die Politik schon viel früher anpacken müssen, finden mehrere internationale Hilfswerke. Auch sie haben heute Bilanz gezogen und Jens Barkhorn war dabei.
Eines hat die Präsidentin von Brot für die Welt, Cornelia Füllkrug-Weitzel, gleich zu Anfang klargestellt. Es geht nicht darum, warum die Flüchtlinge nach Europa kommen, sondern darum, warum sie ihre Heimat überhaupt verlassen müssen. Dennoch spiele Europa eine Rolle in den Krisenregionen, allen voran in Syrien. Dort hätten viel früher politische Lösungen gefunden werden müssen, so Füllkrug-Weitzel. Und noch etwas warf sie den europäischen Staaten vor.
Europa hat sich jahrelang geweigert, seinen humanitären Verpflichtungen nachzukommen. Und nun ist es dabei, mit Obergrenzen, mit Grenzzäunen, mit der willkürlichen Kategorisierung von Ländern als sogenannten sicheren Herkunftsstaaten eine der zentralen humanitären internationalen Regelungen auch noch auszuhebeln, nämlich die Genfer Flüchtlingskonvention.
Das UN-Flüchtlingshilfswerk und das Welternährungsprogramm hatten lange Zeit zu wenig Geld bekommen. Deswegen haben die Nahrungsmittel in den Lagern in Syriens Nachbarländern nicht mehr ausgereicht und die Menschen machten sich schließlich auf den Weg nach Europa. Ein weiterer Kritikpunkt von Füllkrug-Weitzel sind die Waffenlieferungen.
Deutschland hat im ersten Halbjahr 2015, so sagt es der jüngste Rüstungsexportbericht der Gemeinsamen Konferenz der Kirchen für Entwicklung, wieder mehr Waffen exportiert als 2014. Waffen im Wert von 3,3 Milliarden Euro, und zwar auch nach Saudi-Arabien. Dass deutsche Waffen die Krisen und Konflikte der Region befeuern, halte ich für unerträglich.
Darüber hinaus sei es ganz schwierig, zu Kriegsopfern in Syrien zu kommen, obwohl der Zugang zu ihnen Pflicht jeder Kriegspartei sei, beklagte Füllkrug-Weitzel. Das humanitäre Völkerrecht gelte nichts mehr. Die jüngsten Angriffe auf Krankenhäuser, die offenbar gezielt waren, seien eine Frucht davon. Welthungerhilfepräsidentin Bärbel Diekmann stimmt in diesen Punkten zu und benennt zudem ein weiteres Problem.
Überall da, wo Menschen ihre Länder verlassen müssen, wo sie als Flüchtlinge oder Binnenflüchtlinge sind, sind ganz besonders immer betroffen Kinder und Jugendliche, die ihre Umgebung verlieren, die nicht mehr zur Schule gehen, die keine Ausbildung mehr bekommen. Und das ist immer unsere größte Sorge.
Jens Barkhorn berichtete aus Berlin. Ein wichtiger Akteur in der Arbeit mit Flüchtlingen hier in Deutschland sind die Kirchen. Die Bischöfe der katholischen Kirche setzen sich auf ihrer Frühjahrsvollversammlung im Kloster Schöntal intensiv damit auseinander. Auch damit, wie ihr Engagement in Zukunft aussehen soll. Silke Arning berichtet.
Fertige Konzepte werden auch im Kloster Schöntal nicht aus der Schublade gezogen. Die katholischen Bischöfe setzen betont auf Versachlichung. Engstirniges Gezänk und rhetorische Dramatisierungen seien angesichts der Herausforderung durch die anhaltend hohen Flüchtlingszahlen fehl am Platz, so Kardinal Reinhard Marx, der es weiterhin ablehnt, über Obergrenzen zu diskutieren. Diese seien mit dem individuellen Recht auf Asyl nicht zu vereinbaren. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz forderte daher tatkräftiges Engagement, räumte aber ein, dass es keine schnellen und einfachen Lösungen geben könne. Als konkrete Aufgaben der Kirche nannte der Sonderbeauftragte für Flüchtlingsfragen, Erzbischof Stefan Heese, weiteren Wohnraum und Bildungsangebote für Flüchtlinge zu schaffen, den interreligiösen Dialog zu intensivieren. Im vergangenen Jahr hat die katholische Kirche zudem ihre Ausgaben für die Flüchtlingshilfe mit 112 Millionen Euro deutlich intensiviert.
Die aufgeheizte Stimmung rund ums Thema Flüchtlinge spielt vor allem der AfD in die Karten. Ihre Zustimmungswerte steigen und steigen. In Sachsen-Anhalt, wo in 3 Wochen gewählt wird, kommt die AfD einer neuen Umfrage zufolge inzwischen auf 17%. Ronald Neuschulz mit allen Zahlen und was das für Sachsen-Anhalt bedeutet.
Keine Wechselstimmung in Sachsen-Anhalt. Derzeit würde nur eine CDU-SPD-Regierung über eine Mehrheit verfügen. Im Vergleich zur September-Umfrage verzeichnet die AfD den größten Zuwachs und käme auf nunmehr 17%. Die CDU verliert leicht, käme auf 32, die SPD sackt auf nunmehr 18 Prozentpunkte ab und für die Grünen zeichnet sich bei derzeit 5% eine Zitterpartie ab. Die Linke verliert von den etablierten Parteien am meisten und kommt auf nur noch 20%, die FDP liegt bei 4 und setzt ihren leichten Aufwärtstrend fort. Für eine rot-rote oder rot-rot-grüne Koalition würde es derzeit nicht reichen. Nur eine CDU-SPD-Regierung würde über eine Mehrheit verfügen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt und die Flüchtlingssituation beschäftigen die Bürger derzeit am meisten. Etwa jeder zweite der Befragten findet, die Landesregierung habe die Flüchtlingssituation eher schlecht im Griff. Vor allem auch die AfD-Anhänger sehen das so. Allerdings trauen gerade mal nur 6% aller Befragten der AfD auch zu, die Flüchtlingssituation in Deutschland in den Griff zu bekommen.
Eine Woche lang war unklar, wie es zu dem schweren Zugunglück in Bad Aibling kommen konnte, bei dem 11 Menschen ums Leben gekommen sind und 80 weitere verletzt wurden. Gestern nun teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass das Unglück auf menschliches Versagen zurückzuführen ist. Heute befasste sich der Verkehrsausschuss des Bundestages mit dem Unglück und damit, wie ähnliche Vorfälle in Zukunft verhindert werden können. Dagmar Pepping fasst die Ergebnisse zusammen.
Verkehrsminister Alexander Dobrindt und die Mitglieder des zuständigen Bundestagsausschusses schauen mit Spannung auf das kommende Wochenende. Dann soll es auf der bis dahin wiederhergestellten Bahnstrecke bei Bad Aibling eine Testfahrt geben, um den genauen Ablauf des Unglücks zu rekonstruieren. Dabei werde eine genaue Zeitleiste erstellt, so der Verkehrsminister.
Es geht um wenige Minuten, wo Handlungen und auch dann Warnungen stattgefunden haben sollen. Und das gilt es jetzt zu rekonstruieren.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Fahrdienstleiter wegen fahrlässiger Tötung. Trotz Warnungen des Sicherheitssystems hatte der 39-Jährige die einspurige Strecke für einen verspäteten Zug freigegeben. Durch ein Sondersignal, das er nicht hätte geben dürfen. Die Region Rosenheim stehe noch immer unter Schock, sagt die örtliche Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig.
Ich möchte sagen, dass unsere Gedanken natürlich auch bei der Familie des Fahrdienstleiters sind, der natürlich kein vorsätzliches Handeln begangen hat, sondern einfach einen schrecklichen Fehler gemacht hat.
Wie kann ein solcher Fehler künftig verhindert werden? Durch vollautomatische Sicherheitssysteme, die ein Mitarbeiter im Stellwerk nicht durch eigene Kommandos überwinden kann? Verkehrsminister Alexander Dobrindt warnt vor voreiligen Schlüssen, bevor der Abschlussbericht des Eisenbahnbundesamtes vorliegt. Das eingesetzte mehrstufige Sicherheitssystem sei robust und funktionsfähig, so der CSU-Politiker. Trotzdem hält Dobrindt nichts davon, einen Computer vollautomatisch entscheiden zu lassen, um das Risiko Mensch zu verringern.
Die Umstellung auf rein automatische Systeme würde eine Fehlfunktion der automatischen Systeme nicht mehr erkennen lassen. Von daher ist klar, dass in der Sicherheitskette auch eine Person am Schluss eine Letztentscheidung haben muss.
So sieht es auch Matthias Gastel von den Grünen. Die eingesetzte Technik auf eingleisigen Strecken sei zuverlässig. Sollte ein Bahnmitarbeiter trotzdem eingreifen müssen, beispielsweise wegen eines Defekts, schlägt der Grünen-Politiker ein Vier-Augen-Prinzip vor.
Das heißt, müssen in den Stellwerken künftig aus Sicherheitsgründen nicht immer mindestens zwei Personen anwesend sein, die dann bei sicherheitsrelevanten Entscheidungen auch gemeinsam entscheiden müssen.
Das könnte am Personalmangel in den Stellwerken scheitern, fürchtet Sabine Leidig von der Linkspartei.
Wir wissen, dass es dort schon lange große Schwierigkeiten gibt, weil die unterbesetzt sind.
Martin Burkhardt, der Vorsitzende des Bundestagsverkehrsausschusses, ist selber Eisenbahner. Dem SPD-Politiker ist nach dem schweren Unglück von Bad Aibling eine Botschaft besonders wichtig.
Täglich fahren Tausende von Zügen in unserem Land. Die Sicherheit ist gewährleistet. Die Eisenbahn bleibt ein sicheres Verkehrsmittel.
Erst nachdem der Abschlussbericht zur Unglücksursache vorliege, könne der Ausschuss weitere Fragen erörtern. Beispielsweise zur Ausbildung der Bahnmitarbeiter oder zur Erreichbarkeit auf Zügen, so Burkhardt.
Dass Schulgebäude nicht immer auf dem neuesten Stand sind, daran erinnert sich wohl jeder aus seiner eigenen Schulzeit. Doch wie marode viele Gebäude wirklich sind, hat nun der WDR in einer Umfrage herausgefunden. Demnach weisen fast 60% aller Klassenräume in Nordrhein-Westfalen Mängel auf. Bei den Turnhallen sind es 45%. Jürgen Döschner mit den Reaktionen.
Es sind nicht gerade appetitliche Bilder. Seit dem frühen Morgen posten Schüler unter dem gleichnamigen Hashtag Eindrücke aus ihrer jeweiligen Gammelschule. In den sozialen Netzwerken stießen die Berichte über die WDR-Umfrage auf großes Interesse, aber auch auf der weltgrößten Bildungsmesse Didacta, die zurzeit in Köln stattfindet. Neben den eigenen Eindrücken und Erfahrungen das zentrale Thema: Wer ist schuld an der Misere bzw. wer kann und sollte sie beheben? Nordrhein-Westfalens Schulministerin Silvia Löhrmann von den Grünen sieht die Hauptverantwortung bei den Kommunen.
Ich fände es richtig, wenn in den Kommunen, in den Stadträten und bei den Bürgermeistern und Oberbürgermeistern jetzt genau geguckt wird, was ist hier aufgezeigt worden, und man dann guckt, warum wird die eine Schule anders behandelt als eine andere. Weil es kein flächendeckendes Problem ist. Es gibt auch sehr, sehr gut ausgebaute und modernisierte Schulen. Aber das ist dann wirklich Entscheidung der örtlichen Stadträte.
In der Tat liegt die Zuständigkeit für Bau und Unterhalt der Schulgebäude nicht nur in NRW, bei Städten und Gemeinden. Doch die meisten Kommunen fühlen sich damit schlicht überfordert, sagt der Vorsitzende des Nordrhein-Westfälischen Städtetages, Thomas Hunsteger-Petermann, im Interview mit dem WDR-Hörfunk.
Sie müssen einfach mal sehen, welche Aufgaben alleine aktuell in den letzten Jahren auf die Kommunen auch im Schulbereich zusätzlich zugekommen sind. Ich sag mal das Thema OGS, ich sag mal das Thema Inklusion, Ausbau von Schulen und dann schlicht die Situation, dass die zur Verfügung stehenden Mittel schlicht nicht ausreichen.
Sie reichen wohl auch deshalb nicht aus, weil in NRW die unter anderem für den Erhalt der Schulgebäude vom Land an die Kommunen jährlich gezahlte Bildungspauschale seit 8 Jahren nicht mehr erhöht wurde. Der Verband Bildung und Erziehung VBE weist seit langem auf den Verfall der Schulgebäude hin. Auch er sieht neben den Städten und Gemeinden Bund und Länder in der Pflicht. VBE-Chef Uwe Beckmann.
Es ist dringender Handlungsbedarf geboten. Das werden aber die Kommunen nicht alleine stemmen können. Viele der Kommunen sind in der Haushaltssicherung. Wir brauchen hier eine gemeinsame Anstrengung von Bund, Länder und Kommunen, um das zu bereinigen. Man kann in maroden Schulen nicht vernünftig lernen. Der Klassenraum ist der dritte Pädagoge, deswegen muss hier dringend etwas passieren.
Die Forderung nach Bundeshilfen ist naheliegend, denn der Verfall der Schulgebäude ist kein nordrhein-westfälisches Problem. Experten schätzen den Sanierungsbedarf bundesweit auf 20 bis 30 Milliarden Euro.
Jürgen Döschner berichtete über den schlechten Zustand der Schulgebäude in Nordrhein-Westfalen. Das Landgericht Hannover hat den sogenannten Supermarkträuber zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann für eine Überfallserie auf Supermärkte in ganz Deutschland verantwortlich ist und bei einem Überfall in Hannover vor gut einem Jahr einen Kunden erschossen hat. Insgesamt wurden dem Mann 24 Überfälle zur Last gelegt. Aus Hannover, Berthild Starke.
Sie sind ohne Zweifel der Täter, so Richter Rosenbusch in seinem Urteil. DNA-Spuren, Fingerabdrücke und Waffengutachten belegen demnach, dass es sich bei dem Mann um den sogenannten Supermarkträuber handelt. Er wird nun mindestens 21 Jahre im Gefängnis verbringen. Für die besondere Schwere der Schuld spreche das Mordmerkmal der Habgier bei den tödlichen Schüssen auf einen jungen Kunden in Hannover-Stöcken Ende 2014. Der 21-Jährige hatte versucht, den Täter zu stoppen und wurde dabei von dem stämmigen Mann umgebracht. Der Angeklagte wurde außerdem für 7 weitere Überfälle auf Discounter in mehreren Bundesländern verurteilt. Bei diesen Taten hatte er Schüsse in Luft und Boden abgefeuert, um an das Geld in den Kassen zu gelangen. Möglicherweise gehen insgesamt sogar rund 50 Taten auf das Konto des Mannes. Die Aufklärung all dieser Überfälle würde an der Höhe seiner Haftstrafe aber nichts ändern. Deshalb wurden diese Fälle nicht behandelt. Der Angeklagte hatte am letzten Verhandlungstag erstmals das Wort vor dem Landgericht Hannover ergriffen. Dabei bestritt er alle Vorwürfe.
Ein weiterer Gerichtsprozess hat heute den Profifußball in Atem gehalten. Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz musste in einem Streit zwischen dem FSV Mainz 05 und seinem ehemaligen Torhüter Heinz Müller entscheiden. Der hatte den Verein 2014 auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis verklagt, nachdem sein Vertrag ausgelaufen war. In erster Instanz hatte Müller Recht bekommen. Diese Entscheidung kassierte heute das Landesarbeitsgericht, sehr zur Erleichterung der Profiklubs. Einzelheiten von Wolfgang Seligmann.
Der Richter begründete sein Urteil mit den Besonderheiten des Profifußballs, wodurch sich das Arbeitsrecht nicht 1:1 auf den Bundesliga-Fußball übertragen lasse. So müssten die Vereine die Möglichkeit haben, ältere oder formschwache Spieler aus ihrem Kader zu streichen. Bei unbefristeten Verträgen sei das nicht möglich. Auch das Abwechslungsinteresse der Fans, die gerne auch mal neue Spieler im Team sehen, spiele hier eine Rolle. Deshalb seien befristete Verträge im Profisport, anders als in der normalen Arbeitswelt, zulässig. Christian Heidel, Manager des FSV Mainz 05, wertete dieses Urteil als enorm wichtig.
Ich glaube, dass das gesamte System aus den Angeln gehoben worden wäre. Und dieses System ist sehr, sehr erfolgreich weltweit, nicht nur im Fußball, sondern in allen Bereichen. Ich glaube, es ist gar nicht absehbar, welche Veränderungen hätten kommen können. Das hätte auch, glaube ich, die Existenz einiger Vereine, nicht nur im Fußball, in Mitleidenschaft ziehen können. Denn wir finanzieren uns aus Erträgen. Und wenn auf einmal ein Spieler im September, im Oktober, im November seinen Vertrag kündigen kann, gibt es überhaupt keine Sicherheit mehr. Aber ich glaube auch, dass es für die Spieler so gut ist.
Rechtskraft hat das Urteil des Rheinland-Pfälzischen Arbeitsgerichtes aber noch nicht. Der Vorsitzende Richter wies ausdrücklich auf die Möglichkeit der Revision vor dem Bundesarbeitsgericht hin. Der Verteidiger von Heinz Müller sagte, man werde über eine solche Revision nach dem Eingang der schriftlichen Urteilsbegründung entscheiden.
Und damit sind wir beim wirklich sportlichen Teil angelangt hier im Echo des Tages. In der Fußball-Bundesliga hinkt der VfL Wolfsburg den eigenen Erwartungen zwar hinterher, in der Champions League läuft es aber richtig gut. Und in das Achtelfinal-Hinspiel heute gegen Gent gehen die Wolfsburger als klarer Favorit. Der Respekt vor dem belgischen Meister ist aber groß, wie Burkhard Tillner berichtet.
Zwar ist Gent im vergangenen Sommer erstmals in der Vereinsgeschichte nationaler Meister geworden, aber die Gruppenphase der Champions League überstand das Team aus Ostflandern ohne Heimniederlage relativ souverän. Von einem Glückslos wollte und will VfL-Trainer Dieter Hecking nicht sprechen. Eher davon,
dass dieser Respekt, der zum Teil Gent in Deutschland erbracht worden ist, nicht ausreichend genug war. Ich war sehr, sehr gut informiert und das kleine Belgien ist weltranglichsten Erster. Nationalmannschaft. Also so klein ist Belgien nicht mehr im Fußball. Und Sie sollten wissen, hier sitzt ein Trainer, der die Leistungsstärke von Gent richtig einordnet. Und wir wissen, dass wir, denke ich, 2 sehr gute Tage brauchen, um ins Viertelfinale zu kommen.
Zudem fehlen dem VfL der für diese Partie gesperrte Naldo sowie die verletzten Kelly Jury und Schlussmann Benaglio. Letztgenannter wird in Gent vom Belgier Koen Casteels vertreten. Positiv stimmt die Wolfsburger der jüngste Erfolg in der Bundesliga gegen Ingolstadt, der eine echte Negativserie beendet hatte.
Und damit endet das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Peter Stein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.